SRF 3.
Deutsche Medien decken im NSU-Skandal neue Details auf. Ein Verfassungsschützer war mit den Neonazis beruflich verbandelt. Die Bankiervereinigung wehrt sich gegen den Rüffel der Aufsichtsbehörde. Lascher Umgang mit Geldwäschereivorschriften sei kein generelles Branchenproblem. Überbelegte Gefängnisse gehen den Insassen ans Lebendige. In der Genfer Anstalt Chandolon hat sich die Zahl der Selbsttötungen vervielfacht. Die Nacht bringt Regen oder ab 800 Metern auch Schnee. Auch morgen gibt es zeitweise Regen oder Schnee. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Der Verfassungsschutz in Deutschland ist eine Art Nachrichtendienst. Er soll eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung erhalten und Machenschaften aufdecken, die diese gefährden. Dass er im Fall der Neonazi-Terrorgruppe NSU versagt hat, ist bekannt. Nun kommen neue Einzelheiten ans Licht. Während die Polizei vergeblich nach dem mutmaßlichen NSU-Mörder-Trio fahndete, gingen zwei von ihnen offenbar unbehelligt einem Job nach, ausgerechnet bei einem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Nach Informationen der Zeitung Die Welt arbeitete der mutmaßliche Mörder Uwe Mundlos zwischen den Jahren 2000 und 2002 als Vorarbeiter bei einem Bauunternehmen in Zwickau und Beate Zschäpe, die einzige Überlebende des NSU-Trios, wenige Jahre später als Verkäuferin in einem Laden, ebenfalls im sächsischen Zwickau. Beide Betriebe gehörten dem sogenannten V-Mann Primus, der als Informant für den deutschen Verfassungsschutz tätig war. Der Spitzel Primus tauchte 2007 selbst unter und soll danach, so das Rechercheergebnis der Journalisten, in Liechtenstein gelebt haben. Ein Verfassungsschutzsprecher sagte dazu, man habe trotz umfassender Ermittlungen keine Anhaltspunkte dafür, dass es so gewesen sei. Die Journalisten von Welt und dpa berufen sich jedoch auf Dokumente und Zeugenaussagen. Für den NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages werfen die neuesten Erkenntnisse heikle Fragen auf, wie die grüne Vertreterin Irene Michalic sagte. Der Staat wäre dann im Zusammenhang mit dem Untertauchen des NSU-Trios nicht nur Mitwisser, sondern gar Mittäter gewesen, erklärte Michalic. Das Neonazi-Trio, Beate Zschäpe, die in München als einzige vor Gericht steht, sowie die beiden Verstorbenen Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt, lebte von 1998 bis 2011 im Untergrund und steht im Verdacht, in dieser Zeit 10 Menschen, darunter 9 Ausländer, ermordet und mit Sprengstoffanschlägen Dutzende weitere verletzt zu haben. Der Anwalt zweier türkischstämmiger NSU-Mordopfer forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, sich in die Aufklärung möglicher Verwicklungen zwischen NSU-Terroristen und dem deutschen Geheimdienst einzumischen. Man erwarte jetzt Antworten, sagte der Anwalt. Schließlich habe die Kanzlerin zu Beginn des NSU-Mordprozesses volle Aufklärung versprochen.
Fehlbare Banken und lebensgefährliche Gefängnisse. Dies die Stichworte zu den weiteren Themen heute im Info 3. Zuerst hat Nachrichtenredaktorin Maybrit Horlacher die Meldungen. Wenn das überhaupt möglich ist, wird die Lage für die Menschen in Syrien noch schlimmer.
Das sagt zumindest der Nothilfeexperte der UNO, Jan Egelan. Syrien und Russland würden zunehmend verhindern, dass Menschen in Syrien mit Hilfe versorgt werden können. Rund 300.000 Menschen in belagerten Städten hätten vergangene Woche keine Nahrung und Medikamente erhalten, weil Lastwagen von Hilfsorganisationen nicht durchgelassen worden seien, so Egelan. Auch die Opposition habe einen Transporter blockiert. Der UNO-Vertreter zeigte sich enttäuscht über die aktuelle Entwicklung. Bundesangestellte können seit heute Nachmittag mit ihren Computern nicht mehr auf das Nachrichtenportal 20minuten.ch zugreifen. Via die Webseite sei Schadsoftware verbreitet worden. Daher habe man den Zugriff gesperrt, heißt es auf Anfrage beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation. Es bestätigt damit eine Meldung des Online-Portals Watson. 20 Minuten selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Zu Beginn seines Staatsbesuchs in China hat Bundespräsident Johann Schneider-Ammann den chinesischen Premierminister Li Keqiang getroffen. Sie führten ein 40-minütiges Gespräch über die schweizerisch-chinesischen Beziehungen. Die beiden Länder wollten künftig vor allem im Bereich Innovation enger zusammenarbeiten, so Schneider-Ammann nach dem Treffen. Er habe auch Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsthemen angesprochen. Ebenfalls Thema sei das Freihandelsabkommen gewesen, das seit Mitte 2014 zwischen der Schweiz und China besteht. In Myanmar, dem früheren Burma, hat die neue Regierung um Aung San Suu Kyi die Freilassung aller politischer Gefangenen in den nächsten Tagen angekündigt. Sie sollten freikommen, bevor am kommenden Montag das neue Jahr im myanmarischen Kalender beginne, teilte Suu Kyi mit. Sie hat in der Regierung verschiedene Funktionen inne. In Myanmar gibt es nach Angaben von Gefangenenhilfsorganisationen 90 politische Gefangene. Der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge wurden seit Beginn der Proteste 2014 zahlreiche Studenten, Aktivisten und Journalisten inhaftiert. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.757 Punkten, minus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 0,872 gehandelt, der Dollar zu 95 Rappen 47.
Info 3 Abend.
Er hat kein Blatt vor den Mund genommen heute, der Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht Mark Branson. Die Banken müssten mehr tun, um Gelder aus Korruption und krummen Geschäften abzuwehren. Die jüngsten Enthüllungen aus den Panama Papers seien ein weiterer Beweis dafür. Zu häufig würden die Banken fragwürdige Gelder stillschweigend akzeptieren, statt die Behörden einzuschalten. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die Banken nach all den Skandalen um Potentatengelder und Beihilfe zur Steuerflucht immer noch nicht genügen? Wirtschaftsredaktor Jan Baumann mit den Hintergründen.
Schwarzgeld aus den angestammten Märkten wie Deutschland, Italien, Frankreich oder den USA, das fassen Schweizer Banken heute nur noch mit spitzen Fingern an, die meisten sogar gar nicht mehr. Von dort wollen die Banken nur noch versteuerte Vermögen akzeptieren. Weil nun aber die Gelder aus den Nachbarländern weniger reichlich in die Schweiz fließen, suchen die Banken Ersatz. Und zwar dort, wo die Vermögen besonders rasch zunehmen, wo also auch mehr zu holen ist, in den Wachstumsregionen wie Asien, Nahe Osten und Lateinamerika. Das ergebe Sinn, sagt FINMA-Direktor Mark Branson.
Gelder anzunehmen von neuen Quellen ist per se eine Chance.
Grundsätzlich hat er nichts dagegen, wenn die Banken vermehrt ins Geschäft kommen mit den Reichen außerhalb Europas. Aber, warnt Branson,
mit den neuen Risiken muss man gut umgehen können.
Und hier sieht er ein Problem. Wie die Panama Papers zeigen würden, zirkulieren im weltweiten Finanzsystem Milliarden von Dollar dubioser Herkunft. Sie werden über komplizierte Kanäle, einschließlich Briefkastenfirmen in Panama, gewaschen. Und ein Teil davon landet bei Schweizer Banken. Diese würden zu oft ein Auge zudrücken bei der Annahme von Vermögen aus Schwellenländern. Branson rügt die Banken deshalb scharf. Im Kampf gegen Geldwäscherei seien sie zu lax.
Manche Institute hatten einen zu großen Risikoappetit. Sie nahmen auch manchmal dabei Gebühren ein, die überdurchschnittlich hoch schienen.
Ein Vorwurf, den die Branche nicht gerne hört, den Thomas Sutter von der Schweizerischen Bankiervereinigung aber auch nicht einfach abstreiten will.
Ich will es nicht beschönigen. Es ist nicht gut, wenn es Fälle gibt, wo die Gesetze nicht gut eingehalten wurden. Und das ist die Verantwortung der einzelnen Banken, dies zu tun. Und es ist die Aufgabe der FINMA, das auch zu beanstanden und gegebenenfalls auch zu sanktionieren.
Doch handelt es sich tatsächlich vor allem um Einzelfälle? Oder geht das steigende Geldwäschereirisiko nicht doch alle Banken etwas an, die in der Vermögensverwaltung auf die neuen Wachstumsmärkte setzen? Rechtsprofessor Peter V. Kunz von der Universität Bern warnt vor einer Verharmlosung. Man dürfe sich keine Illusionen machen über die Arbeit in den Compliance-Abteilungen der Banken, die für die Geldwäschereibekämpfung zuständig sind.
Die gehen relativ nach Schema X vor. Das heißt, man überprüft selten wirklich die wirtschaftlichen Hintergründe, insofern, dass man sich überlegt, ja, macht das tatsächlich Sinn oder nicht?
Darum glaubt er auch nicht, dass die Banken das Problem in absehbarer Zeit aus der Welt schaffen können. Die FINMA hat heute also den Finger auf einen wunden Punkt gelegt. Eben weil die Banken in den neuen Wachstumsmärkten vorpreschen, werden sie künftig noch vermehrt mit den damit verbundenen Geldwäschereirisiken zu kämpfen haben.
Info 3 Abend.
Lieber sterben, als in diesem Gefängnis zu sitzen. Das haben in den letzten Jahren offenbar immer mehr Insassen gedacht und entsprechend gehandelt.
Die Rede ist jetzt nicht von irgendeiner Haftanstalt in Irak oder einem ähnlichen Land, sondern von Chandalon, dem größten Genfer Gefängnis. Es ist wegen seiner pitoyablen Haftbedingungen längst berüchtigt und wurde gerade erst wieder vom Bundesgericht dafür gerügt. Nun zeigt eine medizinische Studie, die Überbelegung in Chandalon hat zu einem explosionsartigen Anstieg der Suizidversuche geführt. Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder.
Das Genfer Untersuchungsgefängnis Chandalon hat Platz für knapp 380 Häftlinge. Tatsächlich aber sperrte Genf bis zu 903 Häftlinge in Chandalon ein. Der Chefarzt für die Genfer Gefängnisse, Hans Wolf, erzählt, was das bedeutet.
Jetzt stellen Sie sich vor, es sind Einzelzellen, die wurden zu dritt belegt. Also da wurde ein Doppelbett reingestellt und dann noch eine Matratze auf den Boden gelegt.
Auf dem Boden schläft dann jeweils der schwächste Häftling.
Und man kann natürlich aufpassen, dass man nicht auf den drauftritt, aber oft wird da auch einfach draufgetreten, manchmal sogar absichtlich. Die Person, die auf dem Boden schläft, in der Regel ist das niederste Glied in dieser Hackordnung.
Der Alltag im Gefängnis ist hart. Der Alltag in einem Gefängnis, das zu 240% belegt wird, ist unmenschlich.
Die Zahl der Selbstverletzungen hat sich verdreifacht und auch die Zahl der Personen, die sich erhängt haben oder auch Erhängungsversuche gemacht haben, hat sich verzehnfacht.
Selbstmorde im Gefängnis sind keine Privatsache. Der Staat ist verantwortlich für seine Häftlinge. Stellung nimmt Philipp Bertschi, Generaldirektor der Genfer Gefängnisse. Er sagt, möglicherweise gäbe es einen Zusammenhang zwischen Suizidversuchen und Überbelegung.
Il y a une possible corrélation entre un taux de surpopulation dans un établissement pénitentiaire et le nombre de suicides, de tentatives de suicide ou du moins d'actes.
Das nehme der Staat natürlich sehr ernst. Allerdings müsse das noch genauer untersucht werden. Vor allem aber unterstreicht Bertschi, dass die Situation inzwischen ganz anders sei. Heute seien nicht mehr 900, sondern nur noch 670 Häftlinge in Chandalon eingesperrt. Noch vor Ende Jahr werde die Zahl unter 600 gesenkt und mit Realisierung aller geplanten Neubauten sollten ab dem Jahr 2020 dann genügend Plätze vorhanden sein. Die Reduktion der Überbelegung hat auch Gefängnisarzt Wolf beobachtet. Prompt sank die Zahl der Suizidversuche auf 34 Fälle. Trotzdem sagt er,
das Problem ist noch lang nicht gelöst.
Und mit der Überbelegung trägt Genf weiterhin die Verantwortung für die zu hohe Zahl an Suizidversuchen, wobei jedes Mal die Gefahr besteht, dass ein Versuch nicht mehr rechtzeitig entdeckt wird.
Info 3 spricht Klartext und berichtet ohne Pirouetten über das Tagesgeschehen. Heute verantwortlich Kevin Kahannes und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.